Eltern mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
So, wir haben Sommer. Habt ihr Sommer?
Ja, hier ist Sommer.
Guten Morgen, Thomas Koch, hier ist auch Sommer. Wir haben viele, viele, viele gute Nachrichten. Dem Hund geht's besser, der Schwiegertochter.
Ah, klasse.
Die Diabetes mellitus ist jetzt wohl entdiagnostiziert. Sie ist jetzt auch wohl, wie es aussieht, eingestellt auf dieses Mittel, das man dann morgens und abends spritzt. Sie hat allerdings wie bei allem keine Reaktion auch auf die Spritze, nimmt einfach alles hin und ist aber jetzt, hat durchgeschlafen. Ich habe gedacht, ich habe letzte Monat ein Baby bekommen, denn es ist quasi immer um 2.30 Uhr ist sie gekommen und hat angefangen zu hecheln und ich habe kein Auge mehr zugetan. Meine Frau ist eine Woche ausgezogen ins Gästezimmer. Und dann habe ich sie gestreichelt und um 3.30 Uhr kam dann der Hahn, wenn ich immer wieder langsam eingeschlafen bin. Also ich wollte mir eigentlich schon alles nehmen, was mir hoch und heilig ist. Aber jetzt scheint es mit Insulin zu klappen. Das ist die erste gute Nachricht. Zweite gute Nachricht heute Morgen ist vor unserem Podcast unsere IKEA-Lieferung angekommen von den Barhockern, die ich für die Küche bestellt habe. Die schlechte Nachricht dabei ist, ich habe das Paket eben aufgemacht und fing an zu weinen. Ich habe mir gedacht, so ein Barhocker kann nicht kompliziert sein. Ich habe nicht mal die Verpackung aufgekriegt. Soweit zum Thema IKEA. Oje, oje. So, dann haben wir, was hatten wir denn? Ach so, wir haben Post bekommen. Und zwar von, ausnahmsweise lese ich mal vor, von Lars aus Berlin. Der hat mir zum Thema Boll geschrieben eine ganze Menge, aber eben auch zu uns. Das heißt, wir haben einen Doppelhörer, der Lars aus Berlin, sei hiermit herzlich gegrüßt. Die erste Frage richtet sich an mich, die wirst du nicht beantworten können. Ich eigentlich auch nicht, aber ich versuche es mal. Was verdienen die Sender eigentlich immer an den Anrufern? Zwei Beispiele. Wenn Sport 1 200.000 Euro verspielt und der Anruf für ein Los 50 Cent kostet, dann geht der Sender doch sicher nicht mit Verlust raus, oder? Sind Ihnen da mal genauere Zahlen bekannt? Ein anderes Beispiel bei Let's Dance oder DSDS bei RTL. Wenn man fürs Weiterkommen seiner Favoriten anrufen soll und pro Anruf 50 Cent gelöhnt werden müssen, der Sender aber pro Sendung nur 10.000 Euro unter den Anrufern ausspielt, dann sehe ich da ein schönes Zubrot für die Sender. Ist Ihnen etwas an Zahlen bekannt? Ja, das ist natürlich auch ein Trend der End-90er, Anfang der Nullerjahre, als die Sender den Hals nicht voll genug bekamen, als der Werbemarkt noch im Wachstum begriffen war, haben sie eben diese Callcenter entdeckt. Und da gibt es einen ganz klassischen Share, zumindest damals. Ich erinnere mich an ProSieben haben wir mal die Popstars wiederbelebt, 2003, 2004, als die Preluders im Finale waren. Das war live in Köln und da haben wir nur durch die Anrufer so viel Umsatz gemacht, wie die ganze Show gekostet hat. Das war damals so eine wirkliche Freak-Teenie-Zeit, als es auch noch viel mehr Teenies gab als heute, die da permanent angerufen haben, wo wirklich ein Hype da war. Ich erinnere mich noch, bei dieser ersten Ausstrahlung bei ProSieben haben wir so ein Battle gemacht an der Verkaufskasse von McDonald's, eine Kooperation mit McDonald's und ProSieben, wo man die Singles-CDs kaufen konnte und die Jungs gegen die Mädchen waren damals der Contest und da haben gewonnen die Mädchen und insgesamt haben wir 1,3 Millionen Tonträger verkauft. Wahnsinn. An denen hat man dann auch einen Share gehabt. Das ist alles undenkbar heute, aber das war damals so. Ne? Bei McDonald's, ja. Die hatten einen Share, die hatten natürlich dann auch viel mehr Zulauf, ne? Die haben viel mehr Produkte verkauft. Die kriegte man in die Tüte mit rein und konnte man auswählen, ich bin für Preluders oder ich bin für Overground, so hießen die Jungs. Ja, haben nie wieder was von gehört von den Leuten. Aber das war ein extremst lukratives Geschäft damals. Ich würde sagen, eine Faustregel bei diesen Geschichten, wenn 50 Cent Anruf ist, wird das Callcenter so 20, 30 Cent bekommen, der Rest kriegt der Sender. Das wird lukrativ sein, denn das könnt ihr euch merken für alle Zeiten. Es würde sonst keiner machen. Ganz einfach. So, zweite Frage, da kannst du mitreden. Was ist eigentlich bei ARD aktuell gerade los? dass zwei Hochkaräter den Sender verlassen und zu den Privaten wechseln. Ist Ihnen oder Herrn Koch etwas zu Ohren gekommen, ob es da beim NDR in Hamburg etwas schief läuft? Hat eventuell der Weggang von Herrn Gnifke, das ist der Chefredakteur der ARD damals gewesen, in den Sender, in den Süden was zu tun damit? Die zeitliche Nähe ließe sich ja herstellen. Willst du was dazu sagen? Wir reden über Linda Zervakis zu ProSieben und Pina Atalay, die diese Woche bekannt gegeben hat, dass sie zu RTL geht. Und nicht zu vergessen natürlich der große alte Mann der Tagesschau, Jan Hofer, geht ja auch zu RTL.
Ja, noch eines zu den zu dem Income aus den Call-In-Sendungen. Mir ist eine Zahl bekannt aus dem Radio. Da liegen die Einnahmen um das 4- bis 5-fach höhere als Kosten bzw. Ausgaben.
Ja.
Also das ist extrem lukrativ. Die würden auch mehr davon machen, die Sender, wenn die Zuschauer mitmachen würden. Also es ist ein Wahnsinn. Ja, das was da in der ARD stattfindet, das ist das, worüber wir bei den letzten 2-3 Malen schon mal, das, was wir schon angesprochen haben, ProSieben und RTL rüsten auf. Sie wollen seriösere Nachrichten bringen. Hat ja ProSieben jetzt auch gezeigt mit den Kanzlerkandidaten-Interviews. Dafür brauchen sie natürlich fähiges Personal. Und was der ARD hier passiert ist, sie haben Nachrichtensprecher und Journalisten ausgebildet und befanden sich so in einem Reich der Ahnungslosen. Falsch, nicht ahnungslos, sondern so weich gebettet, weil sie waren die Einzigen, die über dieses Personal verfügte.
Ja.
Jetzt kommt auf einmal Nachfrage. Angebot und
ja.
Nachfrage. Nachfrage seitens von ProSieben und RTL. Und die werden denen einfach mehr Geld geboten haben.
Ja.
Und wenn es ihnen gelingt, einer Linda Zervakis klarzumachen, also sie davon zu überzeugen, dass man das wirklich ernst macht und dass sie hier eine neue Heimat findet, in der sie sich wohlfühlt, dann tut doch Veränderung gut.
Das ist für den gesamten deutschen Medienmarkt natürlich auch ein ganz wunderbares Zeichen, dass nämlich die Sender aufrüsten und Gas geben. Im Sport haben wir es ja gesehen mit Optenhöfel, der die Sportschau verlässt.
Ja, ja.
Dafür haben sie von Sky die Frau bekommen, die große, der Name fällt mir gerade nicht ein, aber es kommt frisches Blut rein. Mein großes Herz blutet natürlich für Sport 1, dass Laura Papendick, meine Lieblingsmoderatorin im deutschen Fernsehen, wechselt zu RTL.
Mhm.
Und die Laura von Tora geht zu The Zone. Und da fällt mir dazu ein, der Wert, der Preis entsteht am Markt. Und wenn Angebot und Nachfrage außer Kontrolle geraten, dann erinnert mich das auch so ein bisschen an die frühen Privatfernsehzeiten. Da wurde ja auch bekanntes Personal mit teuerstem Geld. Der Hauptnutznießer war natürlich, wie immer, Thomas Gottschalk, aber auch der eben schon genannte Vater von Laura von Tora. Jörg von Tora hat immer alle Hände überall gehabt und aufgehalten. Also es waren unheimlich viel Geld im Markt früher und das passiert jetzt so ähnlich wahrscheinlich nicht mehr, aber die sind ja bei der Tagesschau auch nicht mit Geld überhäuft worden. Außerdem entstehen unheimlich attraktive neue Arbeitsplätze bei der Tagesschau und den Tagesthemen. Und da können wir uns dann auf neue Gesichter freuen. Ein paar neue haben wir ja jetzt in letzter Zeit auch schon gesehen.
Die sind schon sichtbar. Und was die ARD hier, glaube ich, übersehen hat, ist, dass sie unglaubliche Medienmarken aufgebaut hat, Menschenmarken. Ja.
Genau.
Wenn du die Leute fragst, sag mal ein paar Joghurtmarken, dann fallen ihnen gerade mal zwei ein. Wenn man sie fragt, nenn mal ein paar Moderatoren aus der ARD, dann sprudelt es, ja, weil eine Linda Zervakis und du hast eben Laura von Tora angesprochen, die kennt doch jedes Kind. Ja, das sind Marken.
Ja.
Und die sind jetzt
und das ist natürlich
in
ganz
freier
gut für
Wildbahn.
Die Sendervertreter sind natürlich ein bisschen in der Verlegenheit, weil diese Marken eigentlich ja durch die Audience aufgebaut wird. Also ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid der Markt, an dem das Ganze stattfindet und dort wird die Vermarktung eben angetrieben von den Markeninhabern und das sind eben die Namensgeber selber. Und von daher habe ich früher immer so ein bisschen die Linie gefahren, naja gut, die werden ja bekannt bei mir, da muss ich denen nicht auch noch Geld bezahlen, weil eine Einkommensart ist ja die Moderation in den Sendern, die andere sind ja diese Veranstaltungen, die die alle kriegen. Da sind ja unglaubliche, gut, jetzt bei der Pandemie war das natürlich alles auf Null gefahren, aber ich weiß, dass so eine Barbara Schöneberger an so einem Abend, wenn sie für Audi oder was weiß ich, wo sie eigentlich, die nimmt ja alles wirklich, da gehen 40.000, 50.000 Euro über den Tisch für so eine 2-Stunden-Moderation. Und die Vorbereitung ist dann nochmal ein paar Tage, da muss man sicherlich ein bisschen was für arbeiten, aber da sind riesige Summen unterwegs. Aber man darf auch nicht vergessen, von den ganz großen Marken gibt es nur ganz wenige.
Das sind wenige. Aber du hast jetzt gerade Barbara Schöneberger genannt, die ich mehrfach erlebt habe bei Veranstaltungen in der Privatwirtschaft. Eine unglaubliche Profi. Ja. Es sind eben nicht diese 2 Stunden. Ja. Es sind 2, 3 Tage Vorbereitungszeit. Und das macht die Dame sehr, sehr professionell und wühlt sich da in die Themen rein. So dass man das Gefühl hat, also wenn sie jetzt meinetwegen vor Schraubenherstellern spricht, sie ist ein Teil der Schraubenindustrie. Das schafft die Frau. Ne? Das ist unglaublich. Hm. Insofern die 30.000, 40.000 auf jeden Fall wert. Ja.
Ja, und wo hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt? Vielen Dank, Dankeschön, auf Wiedersehen. Jawohl. Ich bin halt der ganz große Beglücker der Menschheit mit der Nachhaltigkeit, die ich betreibe. Das war immer schon erkennbar. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 26 und es war erkennbar, dass eine Sau für die Rampe geboren war. Ja. Und das hat sie auch super umgesetzt. So, jetzt kommen wir zum Thema Vermarktung. Die Media, die dürfen wir ja auch, wenn wir protegiert werden von der DWDL, hat die Media dieses Mal das Wachstum vorausdeklariert. Das erwarten die Vermarkter für 2021 und alles lacht, alles ist positiv, alle sagen, es kommt zurück zu der guten alten Zeit, wir werden das alles wieder schaffen, wo wir mal waren. Siehst du es auch so?
Pustekuchen.
Ach was.
Was sollen sie denn sagen, ja? Die können ja schlecht sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, wir erwarten ein ganz mieses Ergebnis und ich bringe mich gleich um. Nein, hören wir auf die Kunden. Ja, der ZAW hat ja gerade die Netto-Werbeeinnahmen der Werbeträger veröffentlicht. -5%. Das ist nochmal gut gegangen. Weil man hatte schon mit 7-8% Minus im Werbemarkt gerechnet im ersten Pandemiejahr. Aber wenn man die Werbekunden befragt, dann steigen keine Etats in diesem Jahr. Null. Und auch im nächsten Jahr nicht. Das heißt, das ist wieder dieses komische Umsatz-Plus-Denken. Ja? In einem Markt, der stagniert, kann nicht jeder Umsatz-Plus machen. Das geht so nicht. Oder da brauche ich ja nur das kleine 1x1 für. Nein, das wird so nicht passieren.
Mhm. Sondern geht's zurück. Wer verliert? Hatten wir ja beim letzten Mal schon.
Ich hoffe nicht, dass es nochmal einen Rückschritt gibt. Im Augenblick ist die Werbebranche wieder neu befeuert durch Tourismuswerbung. Ja, die kommt wieder. Die Airlines, die Hotels, die Fremdenverkehrsregionen, die sind alle werblich sehr, sehr stark. Braucht man sehr nur abends das Fernsehgerät anzumachen oder eine Zeitschrift aufzublättern oder im Netz zu wühlen. Die sind wieder da, aber das ist natürlich nur eine von vielen Branchen. Und wenn alles gut geht, dann haben wir eine Stagnation. Bedeutet natürlich in einem Markt, der besetzt ist von so vielen Medien und es kommen ja jeden Monat neue Medien hinzu, ein unglaublicher Kampf um die Marktanteile.
Zumal ja die Gesamtwirtschaft deutlich anzieht. Also wir haben ja in Amerika jetzt gerade gehört, dass die Wachstumssteigerung 7,7% war, was jetzt immer die Grundlage der Berechnung war. Natürlich im letzten Jahr ist ja auch um 7,7% zurückgegangen. Aber das sind die Wachstumszahlen aus den 50er Jahren in Amerika. Und auch wir werden dieses Jahr 3-4% Wachstum haben.
Und Werbewirtschaft ist ja eigentlich Ausdruck von... sein, dass bei dem erwarteten Wachstum die Erwartungen immer weiter zurückgenommen wurden in den letzten Monaten. Das war mal noch höher. Man wird immer vorsichtiger. Natürlich wollen wir alle wieder zu normal zurückkehren. Ja, in jeder Hinsicht, mit jeder Faser unseres Körpers. Aber die Unternehmen haben gelernt zu sparen. Sie haben auch gemerkt, dass wenn man weniger Geld ausgibt, das den Umsatz so stark gar nicht beeinflusst. Das sind so Learnings, die der Werbebranche nicht gut tun.
Naja, sagen wir mal so, wenn die Werbung oder die werbliche Kommunikation eines Unternehmens immer beliebiger wird, dann verliert sie natürlich auch ihre Wirkung, die ja sowieso jetzt nach 150 Jahren Werbeforschung, kann man ja ungefähr sagen, sowieso immer sehr, sehr schwierig nachweisbar ist. Weil Media hat ja immer den Nachteil, dass es sehr zahlenorientiert ist. Über den eigentlichen Ausdruck der Kommunikationsinhalte sagt Media ja praktisch gar nichts.
Media, die Media Spendings, die Wahl der Medien beeinflusst etwa 20% der Werbewirkung. Das bestätigen die Forscher weltweit. 60% macht die Kreation aus. Und wenn du, da muss ich dir leider zustimmen, sagst, dass die Beliebigkeit zugenommen hat, dass die Marken sich immer weniger voneinander unterscheiden, dann schwächeln gerade diese 60% im Augenblick.
Naja, ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung, haben wir ja immer wieder mal, wir haben ja früher sehr oft über Claims gesprochen und auch Werbesprüche abgefragt, auch kleine Gewinnspiele draus gemacht. Wenn du den Claim heute mal so benennst in seiner eigentlichen Bewertung, also was ist der Sinn eines Claims oder einer Werbeaussage für ein Unternehmen, und fragst die Dinge ab, die wir so abrufen können. Wenn wir mal Medienmarken, der berühmteste wahrscheinlich war, hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf, dann ist das ein Claim, der ist 30, 40 Jahre alt. Das heißt, durch die viel weniger vorhandenen Medien ist natürlich die Erinnerungsleistung wesentlich größer. Wenn du heute fragst, wenn du mal in der gleichen Branche bleibst, nämlich Medien, was sind denn dir geläufige Claims? Was ist denn zum Beispiel gerade der aktuelle Claim von Sat1? Jetzt kriegen die wieder einen auf den Kopf, aber ich kann es nicht ändern. Was ist der aktuelle Claim von Sat1? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und du auch nicht, höre ich an dem Schweigen.
Nee, komme ich jetzt auch nicht drauf. Aber du hast jetzt gerade die FAZ angesprochen. Hinter diesem Claim steckt nicht viel Geld, nicht viel Werbegeld, aber sehr viel Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich das 20 Jahre lang sage, dann fräst sich das in meinen Kopf hinein. Wenn ich meinen Slogan, meinen Claim alle 2, 3 Jahre ändere, dann bleibt null hängen. Und lustiger Spaß, geht mal auf slogans.de, gebt mal irgendeine beliebige Marke ein und dann wirft ihr die Website die Slogans der letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre aus, bis du den Punkt erreichst, wo du dann bezahlen musst bei denen, verständlicherweise. Das ist unglaublich, ja, wie die, gerade so Automobilhersteller, alle 2, 3 Jahre ihre Claims wechseln. Du hast aber gerade gefragt, was soll der eigentlich, ja? So ein Claim ist ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Sie soll,
Ja, wenn
der
er
Claim
gut
soll
ist.
positionieren, er soll merkfähig sein, er soll Aufmerksamkeit erzeugen und dann möglicherweise auch noch genau passen, ja, wie damals Geiz ist geil, in die Welt hineinpasste und heute sie nicht mehr täte. Ne?
Und,
Und
aber Geiz
das
ist
sind
geil,
ziemlich
ist
hohe
ja.
Anforderungen an Claim.
Geiz ist geil, und auch ich bin ja nicht blöd, kommt ja aus einem Haus, nämlich Saturn und Mediamarkt damals, Anfang der, ich glaube so 10er Jahre oder so Ende der Nullerjahre, hat eine gesellschaftliche Relevanz im negativen Bereich erreicht, nämlich dass es den Menschen suggerierte, wenn du preiswerte Dinge, also seinen Preis werte Dinge konsumierst, dann bist du eigentlich in der Nähe der Grenzdebilität. Ja, denn ich bin ja nicht blöd, heißt, ich kaufe immer nur das, was ich am allerbilligsten empfinde, was am wenigsten Geld kostet. Und Geiz ist geil hat noch mehr Schaden angerichtet, weil es eben suggeriert, du musst einem Partner gegenüber auftreten als jemand, der das nicht ihm geben will, was der will, nämlich Geld für eine Dienstleistung oder eine Ware. Und das, ist sicherlich so nicht gewollt gewesen. Ich glaube, das war ja damals Jung von Matt.
Ja.
Hat aber, würden die heute, sagen sie selber, auch nie wieder empfehlen, so etwas
Nein,
zu tun?
es unterstellt ja auch, dass Cleverness etwas mit alleine mit dem Preis zu tun hat.
Ja, und nur mit dem Sparen, nur mit dem Geld, nur mit dem Zurückhalten von dem, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht.
Und inzwischen hat der Endverbraucher gemerkt, dass er nicht spart, indem er kauft. Ja, das ist
da
ja auch die Widersinnigkeit, die hinter diesem Slogan steckt.
Genau.
Ich spare nicht, indem ich kaufe. Das funktioniert so nicht. Und es gibt gerade eine interessante Untersuchung über die Gen Z, also die junge Generation, die aus den Nullerjahren kommt. Die wollen kein Bullshit-Marketing mehr. Ja, das heißt, die wollen auf diese Sprüche nicht mehr reinfallen oder sie werden es auch nicht. Und sie verlangen Diversität und sie verlangen Nachhaltigkeit und also diese Claims und Sprüche dieser Couleur und dieser Qualität, die werden in Zukunft nicht mehr ankommen.
Ja, aber was kommt denn an? Ich glaube, dass wir uns schon in der werblichen Kommunikation wieder zurückziehen müssen auf das, was funktioniert hat. Weil wenn wir eine hohe Erinnerungsleistung an sehr alte Dinge haben und die neueren praktisch überhaupt keine Widerspiegelung fanden, denn ich war in Vorbereitung auf die Sendung auch bei slogans.de und ich muss dir sagen, ich kannte nicht einen einzigen. Also ich habe nur die neuen an und ich habe einen ganz normalen bis gesteigerten Medienkonsum. Also es ist schon relativ schwierig, weil glaube ich immer noch das Missverständnis bleibt, dass die werbliche Kommunikation sich sehr ausrichtet nach den Medien und der Mediendiversität und die einheitliche Aussage nicht gewahrt bleibt. Ich hatte noch gelernt, vor 20, 25 Jahren, als wir bei Kabel 1 haben wir das Internet entdeckt. Ja, und da hatten wir eine Vorgabe, die war selber ein Claim und die hieß eine Marke für alle Märkte. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den alle, die Medien machen oder mit Medien was zu tun haben, sich merken sollen. Denkt daran, dass die Markenbeschreibung, die muss hundertprozentig stehen, das müsst ihr selber, die ihr Marken macht, kennen und die muss dann aber draußen kongruent kommuniziert werden und nicht im Internet macht man das so nicht. Das sind falsche Sätze. Das Medium hat sich dem zu unterwerfen, was man zu sagen hat.
Aber guck mal, da passiert gerade was unglaublich Interessantes und das wird ausufern in eine sehr, sehr klare Empfehlung an Werbungtreibende. Im Augenblick, weil die nicht nur die Gen Z, sondern im Grunde genommen alle fordern Nachhaltigkeit, Diversität und, gehen die Marken her und beantworten das. Ja, alle Marken sind heute nachhaltig, alle sind klimabewusst, alle sind gut. Sagen sie auch ausdrücklich. Ja, ich meine, es gibt ja sogar Marken, die helfen gegen Covid. Da wäre man nie drauf gekommen. Das glauben die Leute nicht.
Nee.
Es gibt gerade die schöne Untersuchung von Havas, die sagt, die Menschen vertrauen den Werbeaussagen der Unternehmen nicht mehr. Also noch nie in so starkem Maße. Das heißt, das ist nicht die Antwort. Ja, wenn die Leute sagen, ich will Diversität, antworte nicht mit, wir sind divers, sondern, und da gebe ich dir recht, was du vorhin gesagt hast, kehrt doch mal zurück zu den Ursprüngen des Marketings, ja, was Marketing für eine Marke bedeutet, den Menschen zu sagen, wozu gibt es sie, ja, warum gibt es sie überhaupt und gibt den Menschen einen Grund, sie zu kaufen. Der Grund ist nicht Diversität für einen Schokoriegel, ja. Sondern der schmeckt besser oder der ist länger oder hat mehr Schokolade oder weniger Zucker oder gibt den Menschen einen Grund zu kaufen. Das ist weg.
Natürlich, bei Schokoriegel fällt mir ein, Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel, also das Gegenteil dessen, was Mars macht, ist natürlich dann auch, wie viel darf man lügen? Also das ist Bullshit, ne?
Nach deiner Definition. das ist Bullshit, ja.
Ich bin jetzt übrigens gerade mal auf sat1.de gegangen und habe geguckt, das kann ja nicht sein, dass die das nicht haben, aber ich bin tatsächlich noch entsetzter, als ich es erwartet hätte.
Ja.
Das ist, was ist das? da ist eine Marke nicht mehr vorhanden. Das ist die Aneinanderreihung von einzelnen Produkten. Die haben alle ihre Sendungen da aufgeführt und das war's. Über Sat.1 wird nichts gesagt bei Sat.1. Da lobe ich mir doch die Figuren von RTL. Die haben immer den Mein RTL. Und das haben sie über Jahrzehnte jetzt gehalten und auch immer wieder interpretiert. Und das ist natürlich Mainstream, schon klar. Aber auch da hat man festgestellt, man muss was dran arbeiten. Der Bernd Reichert ist ja zitiert mit, wir waren mal Trendsetter in der Marke. Wir waren mal ganz ungewöhnlich. Das heißt, es ist auch ein Eingeständnis, dass das zurückgegangen ist. Und das zu erkennen und anzugehen, das ist eben das ganz, ganz Große. Denn wenn der Beste am Markt, und das ist die RTL-Gruppe nun mal halt, das einsieht, liebe Sat.1ler, alles umsonst, diese Beratung, dann könnt ihr das wenigstens nachmachen. Denn da wart ihr früher die Größten drin. Ihr wart immer eine Minute hinter RTL, aber dann habt ihr es wenigstens gut nachgemacht. Jetzt macht ihr gar nichts mehr. Was hat der Bernd Reichert gesagt?
Mein RTL finde ich unglaublich stark.
Das ist deswegen stark, weil am Anfang einer solchen Positionierung ist es immer schwierig, so sehr generisch herzukommen. Mein Zalando kann man auch sagen, mein Palomino kann man sagen, mein C&A kann man sagen, aber mein RTL hat es geschafft, durch eine hohe Penetration dieses Mein und das RTL miteinander zu koppeln und das gar nicht mehr. Das ist ja etwas, was kognitiv stattfindet, ohne dass du das merkst, dass du diese Verknüpfung herstellst, dass deine Synapsen das miteinander zusammenbringen.
Meinst du bei RTL, die sich ja gerade einen neuen Touch geben, ein neues Kleid anziehen, meinst du, da sitzen jetzt Menschen bei RTL und denken darüber nach, diesen Slogan zu verändern? Diesen Claim?
Nee, das ganz sicher nicht. Mein RTL wird allerdings für das Mutterschiff bleiben. Die anderen kriegen ja jetzt einen neuen Mantel übergezogen, der auch RTL heißt. Der Bernd Reichert hat dazu Folgendes gesagt. Wir fokussieren uns auf die Stärkung der Marke, die schon einmal Pionier war und hinter der wir unsere Angebote auch im Streaming versammeln. Mhm. Ich muss es anders betonen. Wir fokussieren uns auf die Stärkung der Marke, die schon einmal Pionier war und hinter der wir unsere Angebote auch im Streaming versammeln. Das ist sehr stark kritisiert worden übrigens vom Markt. Es waren unglaublich viele da, die sagten, das ist falsch, TV Now von der Antenne zu nehmen und jetzt alles RTL zu nennen. Und die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Es ist genau richtig. RTL begegnest du, eine Marke für alle Märkte, ne? Stichwort, begegnest du in Zukunft, das ist ja heute noch nicht so, in Zukunft überall mit unterschiedlichsten Angeboten auf allen Märkten. Immer heißt es RTL, vielleicht heißt es auch alles mein RTL, aber ich würde der Versuchung nicht unterlegen, ständig was Neues zu machen, weil man sich selber langweilt mit dem, was man tut. Wenn man ein massenmediales Angebot hat, dann dauert es zwar lange, bis man den richtigen Weg findet. Ich habe ja eigentlich nur in diesem Business gearbeitet, in der Positionierung, aber überlegt mal da draußen, was bei euch stattfindet, wenn ich nur ein Wort sage, nämlich mittendrin. Ja, es läuft ab, es ist so tief drin, zumindest bei Männern, die irgendwie mit Kontakt mit Sport haben. Okay. Ja. Genauso ist es mit...
RTL hat sich darauf besonnen, zu begreifen, dass sie eine Marke sind und dass sie diese Marke erhalten und stärken müssen. Das ist absolut richtig, ja.
Ja, aber es gibt natürlich für Sat.1, die ich jetzt wieder nennen kann, eine große Hoffnung, weil die das bei ProSieben immer schon gut konnten, die haben jetzt das Zepter übernommen. Deswegen wird da sicherlich geholfen. Jetzt will man gucken, dass nicht zu viel Angleichung stattfindet, weil natürlich, wenn ein und derselbe Koch unterschiedliche Restaurants bedienen muss, dann kann es sein, dass eine gewisse Selbstähnlichkeit im Marketing auch sehr gerne genommen.
Das ist nicht ungefährlich. Reden wir doch mal über eine andere Fernsehmarke, die dir geläufig ist. Auf DWDL hat es ein ziemlich langes Interview gegeben von Thomas Lückerath mit dem neuen Chef von Tele5. Und
der bin ich.
Thomas hat ihm 20 Fragen gestellt und der Herr, wie heißt der überhaupt, Horter, hat eigentlich nicht eine davon beantwortet. Ne? Mir ist eins aufgefallen. Thomas Lückerath fragt ihn, natürlich nach Positionierung, können wir gleich drüber reden, aber er fragt ihn ganz konkret, wo soll denn das Wachstum herkommen? Ja? Hier ist die Rede von Wachstum. Wie soll das bewerkstelligt werden und was macht ihr da jetzt? Und da antwortet Herr Horter, Sie stärken das B2B. Der B2B-Bereich wäre gestärkt worden.
Ja,
B2B
das ist ja
ist
dann
in meinen
das
Augen die Vermarktung,
Werbewachstum.
oder?
Das Werbewachstum,
Ja.
ja. Nur darum geht es ja auch, nehme ich mal an.
Ja, aber ich muss ja als Sender, wenn es um Wachstum geht, denke ich jetzt schon an Zuschauer und nicht an Werbeumsatz. Der Werbeumsatz hat ja etwas mit den Zuschauern zu tun.
Ja. Ich habe das
Ja.
naturgemäß auch gelesen und du weißt ja auch, dass ich mich dazu nicht hinreißen lasse, irgendwas zu kommentieren. Ich habe allerdings auch gelesen, dass der Alberto Horta meine Anmerkung dazu ja ausblendet. Von daher kann ich das natürlich dann trotzdem kommentieren, aber ich werde es nicht tun, weil tatsächlich in dem Interview keine Inhalte drin waren. Also die Fragen von Thomas Lückerath waren sehr gut und die Antworten waren die, die sie waren. Das kann ja jetzt jeder dann nochmal nachlesen. Also ich würde sagen, wenn man so mit einem Politiker aus dem Europäischen Parlament ein
Genau,
Gespräch
genau.
führt, kommt sowas auch raus. So Allgemeinplätze,
War mein erster
so,
Gedanke,
ja.
so antworten
Ja.
Politiker. Sie
Genau, aber es
gehen
ist.
nicht auf die Frage ein, sagen etwas
Ja.
völlig anderes und du
Ja.
bleibst zurück und denkst, Moment mal, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Nichts, oder?
Das ist dein Urteil, du darfst das. Ich bin da befangen. Da sind viele Freunde von mir immer noch beschäftigt, auch wenn nicht mehr viele beschäftigt sind. Jetzt kommt ja Warner dazu, dann wird das Ganze nochmal neu gemischt. Also man hat unsere Mitarbeiter über eine Dekade beneidet, bei Tele5 zu arbeiten. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei.
Ja. Naja, dann schauen wir mal, wie er sich zwischen Factual TV und Fiction TV so nach und nach zerreibt. Ja, das wird. Aber ich meine, wir sind ja doch schon anderes gewohnt als Politiker-Aussagen. Wenn du heute du hast gerade gesagt, die Vermarkter sind gefragt worden, wie denn, was sie vom Jahr erwarten und alle antworten mit Plus. Okay, das ist auch keine ernst gemeinte Frage. Also gibt es darauf keine ernst gemeinte Antwort. Aber wenn du so ein paar Medienverantwortliche fragst, wenn du ihnen konkrete Fragen stellst, dann kriegst du doch schon oft auch konkrete Antworten, weil da sitzen intelligente Leute, die eigentlich auch wissen, was sie tun.
Ja, das Problem ist ja dieses Reinwashing und Greenwashing, was überall stattfindet. Und überall müssen jetzt so diese Begriffe, wie du eben auch sagtest, Nachhaltigkeit und Wachstum und diese ganze Bullscheiße, die muss immer untergebracht werden. Und das hat was damit zu tun. Das sind weniger die Journalisten. Die wollen eigentlich, die vermissen mich ja auch alle total. Die wollen eigentlich auch mal eine Headline aus einer Aussage machen können.
Ja.
Aber sie kriegen halt nur noch diese gewaschenen Aussagen, weil sie Interviews, das hat es bei mir ja nie gegeben, dass ich ein Interview redigiert habe. Ich habe gesagt, ich habe das jetzt gerade gesagt, du kannst aufschreiben, was du
Ja,
willst. Wenn du mich in die
genau.
Pfanne haust, kriegst du nie wieder ein Interview. Das ist doch relativ einfach. Macht dann natürlich auch keiner. Also es geht um Vertrauen und um auch Positionierung innerhalb des Marktes. Und also um das von dir zitierte Interview zu sehen, das ist dem Interviewten offensichtlich egal, was er antwortet. Ja? Und das
Doch.
finde ich von der Inhaltlichkeit dem Journalisten gegenüber, dem Medium gegenüber und dem Leser gegenüber respektfrei. Das muss man wirklich schon sagen. Also
Ja,
wenn man
aber
nichts zu sagen hat, dann muss
er
man
hat
kein
einen Fehler
Interview geben.
gemacht. Er hat nicht angesprochen, dass der Sender bis 2000 klimaneutral wird. Das ist ihm irgendwie durchgerutscht. Das fehlte noch.
Ja, du kannst bei einem Fernsehsender nicht viel falsch machen, was das Klima angeht. Also es verbraucht nur Strom, mehr ist es nicht. Naja, aber
Dann verbraucht man eben grünen Strom in Zukunft. Verdammt
das
nochmal.
Thema kann man zu den Akten legen. Da wird nichts Erwähnenswertes mehr stattfinden. Vielleicht in der Aggregation mit den anderen Schubladenunternehmen kann man GRPs entwickeln, die man dann im Markt verkauft. Aber du hast es ja selber gesagt, der Mediamarkt, Medien- und Mediamarkt wartet nicht auf weitere Angebote, sondern es geht jetzt um eine Konsolidierung und eine Konzentration. Und die großen Häuser, die sind so potent und so stark, die werden alles auffressen. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Und dann irgendwann, wenn es dann so ist, dann ist es auch nicht schade.
Ja, das ist aber auch, wenn du dir die Wirtschaftswissenschaftler anschaust, mit denen wir uns beschäftigen, dieses Konzentrieren, das hat ja auch einen sehr ernsten Hintergrund. Beispiel Online-Geschäft, ja, die viele Unternehmen platzieren ihre Werbung auf 8.000 verschiedenen Websites. Bisschen viel, ne? Wenn sie das runterdampfen, wie das viele Unternehmen bereits gemacht haben, auf 1.000, dann spüren sie keinen Unterschied. Weil diese 1.000 machen 98% der Wirkung der 8.000 aus. Ja? Wenn du das überträgst auf Fernsehsender, dann ist wahrhaftig nicht mehr Platz für immer mehr kleine Sender. Das ist, da würde ich als kleiner Sender mir Gedanken machen, wie ich mich platziere und positioniere. Ich muss ja neben den großen Sendern irgendwie unverzichtbar werden. Das bin ich als Sportsender, wenn ich männliche Zielgruppen ansprechen will. Da kann ich mich so also unverzichtbar machen. Tele5 ist es gelungen, in einigen Bereichen unverzichtbar zu werden. Das muss aber das Ziel sein, sonst überlebst du nicht.
Ja, das war was anderes, weil wenn du die Fernsehsendermessung mal als Reinheit siehst, dann war Tele5 verzichtbar wie nichts Zweites auf dieser Erde, weil das, was da gemessen wurde, waren irgendwelche Datensätze, die halt in den Haushalten abgerufen wurden, die damit erreicht wurden. Was uns gelungen ist über eine ganze Dekade in der Vermarktung, dass wir tatsächlich bei Leuten wie dir eine Fanbase aufgebaut haben, die irrational reagiert haben, die gesagt haben, okay, als kleines Baustein, als kleines Stückchen wollen wir diese Independent-Label am Leben erhalten. Die machen das, also ich kann dir auch sagen, es war bei uns immer so 50%, die es wirklich mit Nachdruck toll fanden und 50%, die kopfschüttelnd vor uns standen und gesagt haben, was redet ihr für
eine Scheiße?
Nein, weil wir im Glaubensbusiness unterwegs waren. Wenn du uns glaubtest, dann hast du uns gebucht. Dann wolltest du das unterstützen und dann gab es vielleicht sogar mal eine Hinterlegung mit, wir wollen das strategisch stützen, damit wir nicht ganz ausgeliefert sind dem Oligopol. Mhm. Ja. Das war die rationale Variante dazu. Aber in Wirklichkeit war es, was D-Max übrigens am Anfang seines Erscheinens auch so hatte, eine große Fanbase, weil die sehr nah, sehr, 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 als Magnus Kastner da noch und Katja Hofem unterwegs waren, die waren sehr nah dran und die haben sehr viel sozial Erwünschtes geboten. Und das geht jetzt unter, weil es in einem großen Konzern, der von einem noch größeren Konzern, das Einzige, was mir einfällt dazu, der erste Tele5-Chef, Gerhard Zeiler, ja, großer Mann dann später bei RTL und ORF, der jetzt weltweit Chef von Warner ist, der bekommt sein Baby zurück. Aber sehr gerupft, muss ich sagen.
Du hast gerade Marketing beschrieben, ja? Wie platziere ich mich im Markt? Und ein Weg ist, Fans zu generieren, natürlich.
Genau. Und das ist gelungen, aber das geht natürlich nur, wenn deine Leute, jeder Einzelne, der da arbeitet in der Vermarktung, ob es ein Disponent ist, nur am Telefon oder eben ein Verkäufer, der draußen rumrennt oder dass ein Programmchef auch mal mitgeht oder dass eben so, ich war schon auch eine Marke von Tele5, dass die sich regelmäßig auch nach draußen bewegen, dass die regelmäßig, ob das jetzt über Interviews ist oder selber physisch, dass da eine Erkennbarkeit, eine Greifbarkeit und wirklich eine Zuordnenbarkeit stattfindet und das natürlich mit großem Misstrauen und mit großer Verzweiflung mitunter in den Werbemärkten auch aufgenommen wurde, dass das jetzt, dass dieser Traum geplatzt ist, dass dann eben große internationale Konzerne was sich einverleiben, was sie eigentlich gar nicht wollen und gar nicht gebrauchen können. Und dann nutzt so ein Interview, was Alberto da gegeben hat, auch niemandem. Das ist nur eine Bestätigung dessen, was im Markt sowieso da ist. Und die, die es immer schon abgelehnt haben, die sagen, okay, ja, kann ja sein, dass wir die jetzt buchen, weil es eben jetzt so eine Plastikveranstaltung geworden ist. Aber wie gesagt, es arbeiten Freunde und liebgewordene Menschen bei diesem Unternehmen und die möchte ich nicht belasten damit. Ich wünsche euch das Beste und ich werde mich dazu jetzt auch nicht mehr äußern. Ende.
Dann machen wir doch mal ein bisschen Dur und Moll, oder?
Ja, Moll. Ja, Moll wäre dann das Interview. Ja, nee, hat mich zumal da ja, ich sagte, nein, ich sag dazu nichts mehr. So. Moll war Anfang der Woche tatsächlich der Zustand meiner Hündin. Ich habe wirklich gedacht, ich habe daran gedacht, innerhalb von 2 Monaten den zweiten Hund einschläfern lassen zu müssen. Moll war neuer Rekord meines Hahns diese Woche. 3 Uhr morgens. Ich weiß nicht, was so eine Henne ertragen muss. Die sind so süß. Das musst du dir mal überlegen. Wir haben also so eine Stange, ja, wie die Hühner auf der Stange. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die klappen dann ihren Kopf so seitlich weg, machen die Augen zu und schlafen dann. Ich war nämlich diese Nacht, weil ich meinem Hund ja Diätfutter gekauft habe, das ich eingefroren habe in großem Maße. Und ich habe gedacht, ah, du musst noch auftauen. Und das ist, ich bin mitten in der Nacht in den Stall gegangen, da steht die Tiefkühltruhe. Oh, die wird nicht wach. Ich sage, ey, wenn ich jetzt ein Marder bin, ist das deine Performance? Wie wehrst du dich denn dagegen? Ja, nee. Also schlafen. Und dann kommt um 3 Uhr dieser Spack und fängt an zu schreien. Und wenn du den hörst, jemals gehört hast, das ist sowas von laut. Direkt daneben. Die haben offensichtlich keine Ohren. Also ich habe auch keine gesehen am Kopf, aber die haben so Öffnungen. Ja, also das ist halt eine Horrorwoche, in Sorge um das liebgewordene Tier, aber eben auch wirklich Schlafentzug, als hätte ich einen Säugling da. Und ansonsten war hier gar nichts Moll, weil wir haben jetzt heute den ersten Schnitttag. Wir waren gestern in der Wiese. Ich leite schon über mit schönen Geschichten zu deinem Dur. Wir waren gestern in der Wiese und haben Kitzesuchen gemacht. Du musst immer, bevor du schneidest, musst du mit dem ganzen Dorf rausgehen. Über 30 Hektar sind wir abgeschritten gestern. Da weißt du auch, was du getan hast. Durch hüfthohes Gras, um zu gucken, wo haben die abgelegt, die Ricken.
Ja.
Weil je nachdem, wie klein die sind, rennen die nicht weg. Ducken sich und denken, ach, so ein Mäher, den kann ich schon mal wegducken, aber dann werden die einfach getötet.
Ja.
Und das will der Bauer nicht, das will der Mäher nicht, das will überhaupt niemand. Und deswegen gehen wir unter großem Gesinge und Gepfeife, natürlich immer in Erwartung der leckersten Frikadellen vom Süderhöfter Weiderind, anschließend und einiger Kannen Bier, die man sich ordentlich reinstellt, gehen wir körperlich sehr belastend ins Feld. Haben 4 Kitze gefunden, die wir dann vertreiben konnten, und die Ricken waren auch da. Eine Ricke ist meinem Jäger tatsächlich direkt in die Eier gesprungen. So. War unangenehm für ihn, aber sehr lustig mit anzusehen. So,
Aber
jetzt haben
gerettet.
wir, dann haben wir Dur. Bitteschön.
Du, die schönen Dinge. Ich habe schon einiges, ne, aufmerksame Hörer werden es gemerkt haben, schon einiges untergebracht. Das mit der Gen Z und dem Bullshit-Marketing, das finde ich absolut Dur. Hat mir aber 3 völlig andere Dinge rausgesucht für Dur. Heute im Jahre 1933 hat Fortuna Düsseldorf seinen bisher als einzigen Meistertitel gewonnen und besiegte im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 32-33 gegen den FC Schalke 04 mit 3 zu 0. Das sind so, ne, wir Düsseldorfer denken gerne an diese Zeit zurück. Damals
Du bist auch alt
1933.
genug. Du warst damals noch ein junger Mann.
Ich steckte damals, genau, ja.
Warst du schon Gauleiter?
Na, hör mal.
Die heißen heute, glaube ich, im Fußball immer noch so.
Und
Ich glaube, es gibt immer noch im Fußball Gaue. Alles muss man mal überprüfen.
Der ADAC hat sowas, ne? Der
Ah, der
unterscheidet
ARC, genau,
seine,
kann auch sein. Ja.
das ist der ADAC.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Jahreszahl, 1982. Heute kam in den USA Steven Spielbergs E.T., der Außerirdische, in die Filmtheater. Deshalb ein Dur, weil das ist so ein Film, den kennt jeder, den hat jeder irgendwie 7, 8 Mal gesehen und jedes Mal heult man, wenn der E.T., wenn es ihm schlecht geht. Da hat der Steven Spielberg wahrscheinlich eines seiner vielen Meisterwerke geschaffen. Ein unglaubliches Gespür für, ach, großes Kino, ne? Gefühle.
Die wunderbare Drew Barrymore in der Kinderrolle,
Ja,
ganz, ganz süß. Und die Vertonung auf Deutsch hat eine 77-jährige Schauspielerin gemacht von
nee.
E.T. und ist, ja, und ist berühmt geworden durch einen Satz, und da schließt sich dann auch gegebenenfalls der Kreis von am Anfang der Sendung, als es um Telefonie und was die Sender damit verdienen ich glaube, viel Geld verdient hätte, wenn es in Erfüllung gegangen wäre, was E.T. sich immer mit der Stimme der 77-jährigen Schauspielerin gewünscht hat, nämlich
nach Hause, nach Hause telefonieren.
Also wer es noch nicht gesehen hat, 1982, also vor nächstes Mal vor 40 Jahren, nächstes Jahr vor 40 Jahren, E.T. in die Kinos gekommen. Genau.
Und dann habe ich noch ein Duo, wo du gerade Drew Barrymore gesagt hast, die Überleitung, die ist genial. Veronica Ferris hat ein bisschen was von Drew Barrymore, ne? Die hat heute Geburtstag.
Das Geschlecht.
Veronica Ferris wird heute 56 und ich habe...
Jahrgang.
Bitte?
Ist mein Jahrgang.
Ja.
Wir sind auch in der Nachbarschaft, genau wie Uwe Boll. Die ist also einen Monat älter als Uwe Boll. Der wird nächsten Juni, also im Juni geboren. Sie ist in Solingen als Tochter eines Kartoffelbauern geboren. Wir sind also ganz nah beieinander. Ich bin ein halbes Jahr älter. Und früher haben wir die auch toll gefunden. Also ganz am Anfang, als sie mit Dietl zusammen war, da war sie so ein bisschen so ein Ereignis, so eine sogenannte Wuchtbrumme, ist ja auch 1,82 groß und so eine richtige deutsche Germania.
Ja,
aber
ja,
mit Drew Barrymore hat sie relativ wenig
gemein. Das war dieses rundliche, etwas rundliche Gesicht. Ich habe nie verstanden, warum alle, weil du blickst jetzt in ihre Geschichte zurück, sie war mal eine ganz, ganz große der deutschen Schauspielerinnen. Sicherlich ein Riesentalent, von dem man viel erwartet hat, warum die immer so gebasht wird. Das habe ich eigentlich nie verstanden. Was hat denn die Frau falsch gemacht? Weißt du das?
Oh, ja.
Da muss ja irgendwas mal schiefgegangen sein.
Also sie hatte eine gewisse Zeit lang so eine weinerliche Aura.
Ja.
Also nachdem sie bei Dietl aufgetreten ist und sich quasi selber gespielt hat, auch mit einer gewissen Selbstironie, hat sie dann Sat.1 Verträge gehabt, wo sie diese Opferrollen oft eingenommen hat. Und dann hat sie sich, glaube ich, auch in der Yellow Press immer sehr beschwert über ihren Ruhm oder die Nicht-Anerkennung. Das hat Til Schweiger ja auch gemacht. Und ich glaube, die Deutschen dieser Generation, Schauspieler überhaupt, sind relativ schwierige Charakter, weil die ja ständig in andere Rollen schlüpfen müssen und sie sich eigentlich immer missachtet fühlen. Ja, weil sie immer so ein bisschen existenzielle Sorgen haben. So, das kann man nachvollziehen. Heute würde man sagen, also man hat ja immer gesehen, sie hat immer Unterschlupf gesucht bei sehr starken Männern, die komischerweise immer Geld hatten.
Komisch, oder?
Genau.
Ganz seltsam.
Und dann war ihr mittlerer Partner, der mit der Brille, ich habe den Namen vergessen, auch, glaube ich, keine gute Wahl. Und dann, also Dietl war mit Sicherheit eine gute Wahl, dann ging es über diesen Marketingunternehmer, was immer der gemacht hat, Lederjacken verkauft, ging es zu Carsten Maschmeyer.
Genau.
So. Ja. Und auch das ist jetzt keine Wahl, die vorbehaltlos Anerkennung findet, glaube ich.
Ja, aber wir wissen ja seit Höhle der Löwen, dass das ein ganz, ganz netter Mann ist. Dass der auf seltsamen Wegen zu seinem Geld gekommen ist, das blenden wir doch
letztlich. Also der war super, super authentisch, als er AWD noch selber hatte.
Ja,
als er diese Drückerkolonnen rausgeschmissen hat, also dieser Pornobalken in der Fratze hatte, diesen Mini-Pli am Kopf und diese Goldkettchen-Aura, das war authentisch Carsten Maschmeyer.
Wahrscheinlich.
Und da gibt's ja diesen Spruch, du kriegst die Leute von der Straße, aber die Straße nicht aus den Leuten. So ungefähr ist das und Carsten ist immer Versicherungsvertreter, sein Leben lang, und er wird das nie ablegen können.
Ja, genau.
Aber es ist mir auch herzlich wurscht. Wir sagen von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch, Veronica Ferres.
Ganz genau.
Dann sind wir durch.
Sind wir durch.
Denkt daran, kai@blablasberg.de, wenn ihr Fragen habt, ich kann jede Frage beantworten, ich weiß nur nicht, ob es stimmt. Ja. Thomas weiß ein bisschen mehr als ich, an den könnt ihr auch schreiben, aber dann müsst ihr an mich schreiben. Gell?
Genau, wir beantworten alles.
Gut, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende, tschüss.
Das waren zwei Herren. Hören mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.